Also ob wir diese Stimme jetzt alle zusammen vermisst haben, ich weiß es nicht, aber hier sind Fragen im Raum. Fragen wie, wie schwer kann es bitte sein, in ein Mikrofon reinzusprechen? Warum hat es so lange gedauert, dass hier mal wieder eine neue Folge hochgeladen wird? Und Schuffix Glamour, dieser ominöse Podcast, gibt es den überhaupt noch? Nun, wenn ihr eine oder mehrere dieser Fragen gehabt hättet, dann würde ich mal sagen, die wären berechtigt, denn ich habe mich rar gemacht und hier bin ich aber wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schuffix Glamour. Ich habe es letztes Mal ja schon angekündigt. Ich bin umgezogen und ich habe definitiv ganz und gar ausgeblendet, wie nervtötend, wie anstrengend und wie überflüssig Umzüge sein können. Aber die gute Nachricht ist, wir haben es geschafft. Ich möchte nur eines ganz sicher sagen. Das nächste Mal, wenn der oder die Nächste hier umziehen möchte, ihr werdet mal bitte bei mir vorstellig und wir machen einen Deep Dive, ob das wirklich sein muss. Denn das möchte ich niemandem zumuten. Jetzt aber genug von mir, denn ich habe heute eigentlich gar nicht so viel zu sagen, denn ich habe die ganz bezaubernde Julia Gerstner, Pronomen sie, ihr zu Gast. Die Content Marketing Managerin Communications und PR bei C-Place, einer Münchner Projektmanagement Software Company, hat nämlich viel zu sagen. Und Julia erklärt uns nicht nur, wie sie ursprünglich vom Journalismus heute ins Marketing gekommen ist, sondern sie erklärt uns auch, was das Ganze mit ihrer Leidenschaft zum Sport zu tun hat. Und letztlich dient dieser Showfix ja auch immer ein bisschen dazu, mir etwas mit auf den Weg zu geben. Und da hat Julia einiges parat. In diesem Sinne sage ich mal, los geht's!
Showfix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Und es ist wieder soweit. Ich sage herzlich willkommen zum Showfix Glamour. Herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Du, es ist ein sehr, sehr warmer Tag und ich werde dir nicht müde zu sagen, ich hasse Schwitzen. Und von daher freue ich mich heute ganz besonders auf die Meetingverpflegung und bin ein bisschen gespannt, was hast du für diesen Showfix Glamour mitgebracht, weil mir steht jetzt schon die Schweißperlen auf der Stirn.
Ja, ich glaube, da kann ich dir helfen, denn ich habe uns etwas Kühles mitgebracht. Ja. Um die Uhrzeit, zu der wir uns hier treffen, könnte man zwar auch schon was mit Alkohol trinken, das habe ich jetzt mal weggelassen. Von daher ziehe ich im Moment auch das Alkoholfreie vor und daher gibt es ein Helles oder ein Weizen, je nachdem, oder Weißbier, wie man hier in München sagt, aber alkoholfrei.
Ja, du. Ich bin ja, muss ich gestehen, gar kein Biertrinker. Von daher, mir ist komplett gleich, was wir aufmachen. Ich freue mich so oder so auf eine Abkühlung, genau.
Dann lass uns doch gern das Münchner Helle nehmen.
Du, komm, hier.
Wenn für dich in Ordnung.
Aufgemacht.
Jawohl.
Genau.
Und schon ist es drin. Dankeschön.
Und wie man sieht, so ungelenkt, wie ich das hier mache, diese Finger, die machen selten eine Bierflasche auf. Aber so, hier.
Jetzt müssen wir anstoßen. Prost, Max.
Schön, dass du da bist.
Freue mich aufs Gespräch.
Ja,
vielen Dank.
Aber sowas von.
Danke.
Also, jetzt muss man sagen, das ist gar nicht so schlecht. Ich bin gerade ganz überrascht. Und jetzt vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht häufig Bier trinke, aber du könntest mir jetzt auch erzählen, hier wäre Alkohol drin. Ich würde es dir glauben.
Das ist das Beste. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Alkohol drin. Also dieses 0,000, das haben sie alle nicht, aber es ist sehr, sehr wenig. Und es ist super, nach dem Sport zum Beispiel oder wenn du einfach eine Erfrischung brauchst, einen anderen Geschmack haben möchtest, kein Wasser trinken möchtest.
Du, das gibt mir Rückenwind.
Ja, also super, ne?
Bester Vorbote hier.
Beim Wein gibt es das leider noch nicht.
Nee, also es gibt alkoholfreien Wein, aber das schmeckt so ein bisschen wirklich.
Dann lieber lassen.
Ja, lieber lassen. Ja. Das mögen wir alle nicht, da wären wir nicht froh. Julia, ich habe es gerade schon angesprochen. Du bist Content- und PR-Managerin bei C-Place. Jetzt haben alle meine Gäste die Ehre, einmal sich, ihre Position und das Unternehmen vorzustellen. Vielleicht fangen wir genau in der Reihenfolge an. Was machst du und was ist genau C-Place?
Genau, du hast es ja schon gesagt. Ich bin im Content-Marketing tätig und Content ist ja sehr, sehr viel. Und ich bin da auf den Bereich PR und externe Kommunikation spezialisiert. Also alles, was nach draußen geht, Pressemitteilungen, Newsmitteilungen, ansonsten schreibe ich Texte für die Website oder natürlich auch Whitepaper, die sich unsere Kunden runterladen können. Also egal, wo ein Text drinsteckt in der ganzen Kommunikationsgeschichte, habe ich oft ja, meine Finger drin möchte ich nicht sagen, aber unser Team hat auf jeden Fall seine Finger mit im Spiel. Und C-Place, wie du es gerade schon gesagt hast, ist eine IT-Firma, eine sehr, sehr junge IT-Firma hier in München und uns gibt es seit 10 Jahren. Und wir sind eine IT-Firma, die eine Projektmanagement-Software herausgebracht hat und die vertreibt. Das Spezielle ist, dass es nicht irgendeine Projektmanagement-Software ist, sondern eine für große Unternehmen und es ist eine sehr modulare und flexible und anpassbare Software. Also jetzt nichts von der Stange, sondern die richtet sich genau nach den Bedürfnissen der Unternehmen. Also große Unternehmen wie Automobilhersteller zum Beispiel oder Pharmahersteller, die eben Projekte haben, die über viele, viele Jahre gehen, weil sie in der Forschung und Entwicklung tätig sind. Und genau, da haben wir einen Fuß in der Tür.
Das heißt, je komplexer es wird, desto mehr kommt ihr auf Betriebstemperatur.
So kann man sagen. So komplex ist auch die Software. So gut und so komplex.
Und jetzt sind ja meine HörerInnen immer so ein bisschen gebeutelt mit meiner nasalen Stimme und denken sich, mein Gott, alle 2 Wochen schon wieder. Bei dir denkt man sich aber, Moment mal, diese Stimme, die kommt mir doch bekannt vor. Das ist ja eine ganz, ganz schöne Stimme zum Zuhören. Da kommen wir nämlich jetzt gleich mal da drauf, denn du kommst eigentlich gar nicht aus dem Marketing ursprünglich, sondern aus dem Journalismus. Was ich bei dir ja ganz spannend finde, schon während der Schulzeit war für dich klar, du möchtest gerne Journalistin werden. Kannst du mich mal bitte so mit auf die Reise nehmen? Woher ist der Wunsch entstanden und wie bist du dann in den Journalismus wirklich gekommen?
Ja, da muss ich mit meiner Leidenschaft anfangen, die auch schon zu meiner Zeit als Kind begonnen hat. Ich bin ein riesengroßer Fußballfan tatsächlich und habe als Mädchen auch schon immer mit den Jungs gespielt und bin auch seitdem schon Bayern-Fan, wenn ich das hier sagen darf. Aber in München denke ich schon.
Du, ich glaube wohl.
Also ich bin aus der Nähe von Nürnberg und da war es immer ein bisschen hart als Bayern-Fan. Da sind die meisten Club-Fans. Und ich habe dann immer schon angefangen, wenn ich gespielt habe, Spiele zu kommentieren. Also ich habe immer währenddessen geredet und habe dann ja auch Spiele angeschaut und mir das dann so ein bisschen abgeschaut von den Kommentatoren. Mhm. Und irgendwann später gab es dann ja auch Computerspiele. Also FIFA ist so ein gängiges Computerspiel. Und dann habe ich einfach die Fußballspiele gespielt und habe dann den Ton ausgemacht, wenn mich der genervt hat. Und habe dann eben selber die Kommentatorin
gemimt. Und hast gedacht, das kann ich doch Minimum genauso gut. Ruhe da, jetzt komme ich.
Ja, also hätte ich schon gerne, war damals ehrlich gesagt ein bisschen schwierig und ist es ja auch bis heute noch, auch wenn es mittlerweile Frauen schon gibt, die kommentieren, auch wenn die oft mit viel Gegenwind rechnen müssen, weil die ZuschauerInnen einfach die männliche Stimme gewohnt sind beim Kommentieren, wohlgemerkt, jetzt nicht bei Reportern. Und aber der Sport hat mich nicht losgelassen und dann habe ich eben angefangen darüber zu schreiben, erst klassisch bei der Zeitung. Und da war mir dann schon klar, ich möchte auf jeden Fall in den Journalismusbereich.
Du, und dann nach dem Abitur ging es in ein Anglistik- und Politikwissenschaftenstudium in Bamberg, bist du gestartet. Und der Journalismus, beziehungsweise dann auch das Radio, das hat dich in den Bann gezogen.
Absolut. Also ich habe gestartet, das hast du ganz richtig gesagt. Ich habe es aber auch relativ schnell wieder beendet, muss man dazu sagen. Mir wurde damals geraten, studier einfach irgendwas. Du weißt schon, wo du hin möchtest. Also hab einfach den Studienabschluss dann in der Tasche und mach währenddessen Praktika und bilde dich da einfach weiter. Das habe ich auch gemacht und habe während der Semesterferien dann gesagt, okay, jetzt gucke ich mir das Medium Radio an. Habe dann da 3 Monate lang ein Praktikum gemacht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und der Schreibstil auch mehr gelegen als bei der Zeitung. Beim Radio schreibst du viel, viel prägnanter, viel, viel kürzer, nicht so ausschweifend wie bei der Zeitung oder für eine Zeitschrift. Und das hat mir so gut gefallen und da habe ich mich dann um Volontariat beworben. Das ist quasi eine Ausbildung im Medienberuf, kennt man vielleicht auch vom Fernsehen. Habe das damals bekommen und die waren sehr, sehr begehrt und rar gesät. Und dann habe ich gesagt, nach 2 Semestern, Mama, Papa, ich würde gern abbrechen und ich würde gern meiner Leidenschaft nachkommen.
War das für dich ein Moment, wo du dachtest, da muss ich allen Mut zusammennehmen, ein Studium abzubrechen? Oder war so klar, das ist der falsche Weg und ich habe gefunden, was mich wirklich antreibt?
Ja, also ich habe schon ein bisschen gehadert, weil Studium abbrechen klingt auch echt hart und du weißt ja auch nicht, was dann danach kommt. Und das hat mich dann auch ehrlich gesagt viele Jahre noch begleitet. Also wir werden da ja noch hinkommen. Das war schon so ein Thema in meinem Leben, aber in dem Moment hat sich's für mich richtig angefühlt und ich habe es damals auch nie bereut, bis ich dann später mal wegen des fehlenden Studiums auch tatsächlich abgelehnt wurde.
Und du hast ja wirklich alles beim Radio gemacht. Also Nachrichten, Kino, Reportagen. Du warst bei Charivari, Hitradio, N1, Gong. Also Radio war ja für eine sehr lange Zeit, nahezu 10 Jahre, dein berufliches Zuhause. Wenn du so die Augen zumachst, was macht eine gute Radiomoderatorin, einen guten Radiomoderator denn aus? Gibt es da so eine Faustformel, wo du sagst, das muss man mitbringen?
Also um nochmal kurz zurückzugehen, man muss ja unterscheiden, es gibt ja verschiedene Berufsbilder beim Radio. Es sind da zum einen die Reporter. Als Reporterin fängst du an beim Radio. Dir wird erstmal ein Mikro in die Hand gegeben und du gehst raus auf die Straße. Du stellst Fragen, weil du musst Umfragen reinholen. Du kriegst jeden Tag eine Frage, zum Beispiel, was ist ihr Sommerhit gerade? Und dann gehst du raus auf die Straße und musst irgendwie 40 Leute befragen, damit dir 20 eine Antwort geben, weil es wollen nicht so viele Leute in Mikro sprechen.
Ja.
Und dann hoffst du, dass du gute Antworten bekommst.
Ja.
Dann gehst du hin zu irgendwelchen Pressekonferenzen und so weiter. Das sind die Anfänge. Ans Mikro wirst du nicht gleich gelassen.
Okay.
Und dann irgendwann gucken sie so, in welche Richtung könnte sich das entwickeln. Und dann gibt's da vielleicht die Quatschmacher sind, die gerne früh aufstehen. Das sind dann auch die geborenen Moderatoren, weil die versprühen gute Laune. Ja, die geben das Wetter durch, die sagen den Verkehr an, wie wir es halt so kennen. Und dann gibt es da noch die sehr seriösen Leute, sag ich mal. Und die sind für die Nachrichten zuständig. Und meine Chefin damals fand, dass sich meine Stimme ganz gut dafür eignen würde und hat mich da in diese Nachrichtenecke gesteckt. Und ich war da am Anfang etwas unglücklich, weil wenn jeder Radio hört, dann denkt er oder sie ja tatsächlich an die Moderation. Das ist ganz klar.
Ja.
Und sie hat aber gesagt, nee, mach mal hier die Lokalnachrichten. Und das hat mir dann wirklich sehr gut gefallen. Und auf einmal war ich so die Nachrichtenfrau.
Und du, jetzt bin ich letztes Wochenende sehr viel Auto gefahren und habe mich gefragt, werden diese Nachrichten eigentlich Stunde für Stunde gleich vorgelesen oder sprichst du die einmal ein und die laufen den ganzen Tag durch?
Also,
lüfte das Geheimnis bitte.
Sie werden Stunde für Stunde neu geschrieben. Und im Übrigen werden sie nicht nur vorgelesen, sie werden eben auch geschrieben. Also du sitzt dann ja da, hast den Ticker, weil auf der Welt passiert so viel in einer Stunde.
Mhm.
Und du überlegst dir, okay, was erzähle ich jetzt meinen HörerInnen zur vollen Stunde, was passiert ist? Was könnte sie interessieren? Was lasse ich weg? Wie sehr umschreibe ich das, dass sie es verstehen? Ja, es gibt ja auch... Du erzählst ja nicht nur Fußballergebnisse, sondern auch eben komplexe Entscheidungen im Bundestag, im Bundesrat oder was auf den Aktienmärkten passiert. Das heißt, du liest ganz viele Meldungen durch, um dir dann kurz ein Bild zu machen, wie du das Ganze in 5 bis 6 Sätzen wiedergibst. Und das schreibst du dann runter und zur vollen Stunde erklärst du es. Natürlich kannst du dann nach 2, 3 Stunden die Meldung schon mal wiederholen, weil kein Hörer hört ja durchgängig 7, 8 Stunden Radio und weiß, was du jede Stunde erzählt hast.
Also jetzt bin ich ein Mensch, der sich selten kurz fassen kann und finde, das ist wirklich komplex. Also wirklich hochkomplexe Sachen, Aktienmärkte, politische Entscheidungen in 3, 4, 5, 6 Sätze zu verpacken, so dass es wirklich alle verstehen, da steckt die Schwierigkeit drin, finde ich.
Absolut. Und da habe ich eben auch dieses Schreiben gelernt und dieses fass dich kurz, sei prägnant, was bis heute ehrlich gesagt auch noch meinen Schreibstil ausmacht. Das eignet sich sehr gut für LinkedIn, muss ich sagen.
Ja.
Komm zum Punkt, laber nicht rum.
Ja.
Das ist sehr gut. Ich merke aber auch dann, dass ich an meine Grenzen komme, wenn es wirklich um längere Texte geht. Wenn du sehr ausschweifend erzählen musst, blumig, das können ja... Ich lese sehr gerne und viele AutorInnen machen das natürlich auch. Das ist toll, aber das ist nicht meine Art zu schreiben.
Du, und dann kam aber der Moment, dass du irgendwann gesagt hast, du kehrst dem Journalismus, du kehrst dem Radio den Rücken und machst etwas ganz anderes und steigst in den Sales bei Tech Data ein. Das klingt für mich gerade, wenn du jetzt gerade auch vom Radio erzählst, vom Journalismus, da ist ein Funkeln in den Augen, da sprühst. Wie bist du denn zu der Entscheidung gekommen, auf einmal zu sagen, das, was dich immer umgetrieben hat, dass dich das Studium hat abbrechen lassen, dem kehrst du auf einmal den Rücken?
Ja, das war tatsächlich auch ein Wendepunkt in meinem Leben, den du da angesprochen hast. Ich bin nach meiner Zeit in Nürnberg noch erst nach München gewechselt, bin hier zu einer großen Agentur gegangen, die Radioprogramme und Nachrichten für alle Privatradiosender in Deutschland gemacht hat und habe dort eben dann als Nachrichtenredakteurin gearbeitet. Das war toll, aber es war eben Agenturarbeit. Nach 10 Jahren Radio war ich aber ehrlich gesagt ein bisschen fertig, weil Radio bedeutet Schichtarbeit. Du musst ja sicherstellen, dass zu jeder Stunde, zu jeder Tageszeit und auch an Feiertagen, an Weihnachten Programm läuft. weil die HörerInnen wollen natürlich zu jeder Zeit versorgt werden, vor allem auch mit Nachrichten. Das heißt, ich hatte meistens die Frühschicht, bin um 3.30 Uhr aufgestanden, dass du um 4.30 Uhr im Sender bist, arbeitest bis mittags und dann kurz hinlegen, schlafen und dann irgendwann abends um 8 ins Bett gehen. Und manchmal auch, dann hast du die Nachtschicht, dann hast du die Frühschicht, du arbeitest 10 Tage durch, hast dann zwar 4 Tage frei, aber unterm Strich, ich habe in der Zeit auf sehr viel verzichtet, weil ich am Wochenende dann gearbeitet habe. Und diese Zeit so zwischen 20 und 30, die ist ja schon sehr wichtig. Und ich habe ehrlich gesagt auch viel verpasst. Ich habe es hingenommen, weil es war und ja, ist meine Leidenschaft gewesen. Aber irgendwann hat mein Körper auch gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich habe sehr schlecht geschlafen und ja, da treten einfach Probleme auf. Und dann habe ich mir überlegt, ich muss dem leider den Rücken kehren, weil mir geht's gesundheitlich damit einfach nicht gut. Und hatte dann schon die Idee, ins Marketing zu gehen. Bloß ich hatte eben kein abgeschlossenes Studium. Ich hatte keine Marketing-Erfahrung. Ja, ich konnte sprechen und schreiben. Toll. Mhm. Und bin dann tatsächlich auf eine Firma gekommen und habe mich im Vertrieb beworben. Weil im Vertrieb musst du gut kommunizieren, du musst sprechen können. Das kann ich alles. Ja. Und habe dort eine Chance bekommen als Quereinsteigerin und habe dort wirklich dann im Key-Account angefangen und mich nach oben gearbeitet.
Und nimm mich mal bitte in deine ersten Tage damit. Also du bist Quereinsteigerin, hast von, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, von dem Produkt wahrscheinlich erstmal gar keine Ahnung, von den, wie geht man da an? Also das Wasser kann ja nicht kälter sein. Wie war das, da zu sitzen und zu wissen, okay, ich bringe hier gerade natürlich Berufserfahrung mit, aber in dem Feld, in dem ich gerade arbeite, fange ich gerade so ein bisschen nochmal von vorn an.
Ja, das war schrecklich am Anfang für mich. Es war auch echt hart. Ich habe auch jeden zweiten Tag überlegt, ob ich hinschmeißen soll. Ich hatte meine Eltern haben dann auch gesagt, Mai, beiß dich durch. Mhm. Und meine Frau, die damals noch nicht meine Frau war, aber schon an meiner Seite, die hat auch gesagt, arbeite dich da durch oder beiß dich durch. Du weißt, was du kannst. Du musst da vor allem eben reden können. Du musst verlässlich sein. Du musst den Leuten ein gutes Gefühl geben, mit denen du zu tun hast. Und vergiss dein Leben davor. Ja, das war toll, aber damit kannst du jetzt nicht mehr punkten. Und das habe ich dann auch beherzigt und mich da einfach durchgebissen.
Also da braucht man wirklich Durchhaltewillen. Da muss ich wirklich sagen, Chapeau.
Vielen Dank. Aber es war wirklich eine tolle Entscheidung und ich habe da ganz, ganz viel gelernt und ich möchte diese Zeit im Sales auch überhaupt gar nicht in meinem Lebenslauf missen.
Und dann ging es zum, auch da, Sales und Produktmanagement bei einem Verlag mit dem Fokus Radsport. Da zieht sich der Sport wieder durch. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, das war super. Ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, die IT-Firma zu verlassen nach einer gewissen Zeit und habe dann überlegt, wie geht's weiter? Und dann habe ich diese Stelle gesehen, die mich total angesprochen hat, denn ich hatte eine der Zeitschriften selbst abonniert als Leserin.
Also beste Startvoraussetzung. Ja, du genau. Weißt, wovon du redest.
Total. Und da konnte ich natürlich im Vorstellungsgespräch punkten, als ich gesagt habe, ja, ich bin ja selber Abonnentin und das fanden die schon nicht schlecht. Und die Radbranche hat mich wirklich angesprochen und bin dann da im Media Sales, also Mediaberatung, auch gewesen. Das ist auch eine Art von Sales, aber ganz anders, weil du die Hersteller berätst, was für sie die beste Werbekampagne wäre, ob sie online, ob sie ins Printmagazin gehen. Also eher beratend, ja, nicht unbedingt immer nur verkaufen, verkaufen, verkaufen.
Und du hast dich dem Marketing ja dann Stück für Stück über den Sales genähert.
Genau, das war mein Plan. Ich habe dann schon dort mehr Einblicke bekommen, natürlich auch in Marketingkampagnen. Wie kann man es machen? Habe da versucht, alles aufzusaugen und genau, habe dann dort auch währenddessen dann die Entscheidung getroffen, dass ich mein Studium nachholen werde.
Ja, da hast du es ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. Das war was, das Studium nicht beendet zu haben, das hat was bei dir hinterlassen. Da war ein Kapitel noch nicht ganz geschlossen. War das der Moment, dass du gemerkt hast, hey, für den Job brauchst du das gerade? Oder hast du das Studium angefangen, weil du gemerkt hast, du willst es dir selbst beweisen und du willst selber irgendwie den Stempel dahinter haben?
Ja, sehr gut beschrieben. Es war beides. Es war eigentlich ein Mix aus drei Punkten. Zum einen hatte ich eben diese Rechnung mit mir offen, dass ich damals das Studium abgebrochen habe und das mich innerlich immer ein bisschen begleitet hat. Ich habe das schon als Makel angesehen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd zu sagen, weil ich würde mittlerweile nicht mehr von jedem erwarten oder von jeder und von jedem, dass er oder sie ein Studium hat. Also wo kommen wir dahin, wenn das die Voraussetzung wäre, ne? Ja. Bloß ich selber habe mir diesen Druck schon gemacht und hatte dann eben, als ich damals beim Radio gehen wollte, mich noch woanders beworben. Ich war ja beim Privatradio, wäre aber gerne dann schon mal zum Öffentlich-Rechtlichen noch gegangen. Und das war damals schon so, dass man mich dann hat wissen lassen, ja, die Erfahrung okay, aber leider nie wissenschaftlich richtig gearbeitet, also nein. Und das fand ich schon hart. Und die dritte Entscheidung war, damals war Corona und ich habe mir gedacht, jetzt oder nie. Jetzt oder nie kann ich ein nebenberufliches Studium machen. Und das war dann eben der dritte Punkt, der mich dazu geführt hat, dass ich jetzt dieses Studium nebenberuflich mache.
Ich finde es witzig, ich höre schon häufiger, Corona war für viele Menschen, auch in diesem Podcast hier, ein Wendepunkt, um nochmal zu überlegen, habe ich eine Rechnung mit mir offen? Will ich mich beruflich neu orientieren? Wie wichtig ist mir eigentlich Karriere? Also bei allem Einschränkungen und bei allem Schlimmen, und das möchte ich gar nicht relativieren, was Corona mit sich gebracht hat, ich glaube, es war auch so eine Zäsur für viele von uns, einmal zu überlegen, gibt es da noch was, was ich machen möchte?
Total. Gab es bei dir auch da einen Punkt?
Du, also ich bin während Corona umgezogen von Hamburg nach Düsseldorf und das war für mich einfach eine schwere Entscheidung, weil ich sehr mit Hamburg verbunden bin. Und Hamburg ist bis heute, ich würde sagen, wenn ich die Augen zumache und über die Elbbrücken fahre, dann weiß ich, ich bin zu Hause. Also es war emotional schwierig. Aber ich, was ich immer spannend fand, damals zumindest, heute kann ich das auch anders irgendwie reflektieren, ich habe meine Karriere irgendwie in einer Agentur und dann in der Commerzbank gestartet. Das heißt irgendwie immer Dienstleistungsumfeld und da aber immer Marketing. Und ich fand die Beauty- und Kosmetikbranche fand ich immer spannend. Und ich bin auch, ich glaube, bin ich ein ganz schlimmer Freund. Ich gebe auch FreundInnen von mir gefragt oder ungefragt auch einfach Hautpflegetipps. Weil ich so denke, ey, das ist ein Thema, das interessiert mich, habe ich was zu sagen zu? Natürlich, hast du schon mal über Vitamin C nachgedacht? Ein Retinolserum tät dir wohl stehen. Ist da Lichtschutzfaktor drin? So, also das sind Sätze, die gibt's von mir. Und dann habe ich mich bei L'Oréal beworben. Und gut, wer diesen Podcast jetzt häufiger hört, weiß auch, wie die Geschichte ausging. Das ist jetzt keine Geschichte, die, wo ich mich mit Ruhm bekleckert habe. Im Sinne von, da habe ich den Traumjob gefunden. Da habe ich aber menschlich sehr, sehr viel über mich gelernt und habe auch gemerkt, was motiviert mich eigentlich in der Arbeit? Also, ob das jetzt was mit Corona zwangsläufig zu tun hat, ich glaube ja, weil ich auch ein Onboarding komplett remote hatte. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, ich funktioniere im Team gut. Und ich funktioniere dann gut, wenn ich mit anderen Menschen wie mit dir jetzt hier in einem Räumchen sitze und ein Gefühl dafür bekomme. Und gefühlt hat Corona dazu geführt, dass mir die Hände einfach hinter dem Rücken zusammengebunden wurden. Ich Teams-Meetings den ganzen lieben langen Tag hatte. Und ich einfach gemerkt habe, ich kriege kein Gespür für die Menschen. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich gedacht, okay, ich bin neu in Düsseldorf. Ich brauche ein Gespür für die Menschen. Und dann habe ich mich einfach mit einem Kaffee vor jeder Mann, jeder Frau Haustür gestellt und habe gesagt, so, ich lerne euch jetzt kennen, liebes Team. Hier ist der Kaffee. Wir machen Spaziergang durch dein Viertel. Und allein solche Erkenntnisse, glaube ich, hätte ich gar nicht so gehabt, wenn es nicht diese Corona-Restriktionen da gegeben hätte.
Ja, glaube ich. Also tolle Aktion, finde ich wirklich stark.
Und ich kann auch das, was du mit dem Studium sagst, da habe ich auch gerade so ein bisschen die Augen für mich zugemacht, denn ich habe BWL mit Schwerpunkt Finance, Bachelor studiert, frag mich bis heute, was mich dazu getrieben hat, also schlimmste Idee ever. Und hatte da aber irgendwie eine ganz tolle FreundInnen-Kombo, die Leitgemeinschaft, und wir haben uns gemeinsam durchs Studium getragen. Und dann habe ich den ersten Master angefangen, auch BWL, aber mit Schwerpunkt Marketing, weil ich dachte, ey, das treibt mich um. Und was soll ich sagen, das war so tröge. Das war genau das, was ich im Bachelor schon hatte, nochmal. Und ich habe den abgebrochen.
Oh, und ich, willkommen im Club.
Ja, genau, relativ rigoros, auch weil ich gemerkt habe, ey, das ist es nicht. Und dann gab es so ein Jahr, in dem ich auch nochmal im Ausland war und irgendwie Projekte und Praktika gemacht habe. Aber ich habe dieses Thema, der Master ist nicht abgeschlossen, das war was, das hat mich nicht losgelassen. Mhm. Und dann hat mir damals jemand gesagt, bin ich sehr dankbar für, mein ehemaliger Chef, das, wenn ich den Master jetzt nicht gleich mache, dann ist dieses Buchkapitel, das ist immer so ein bisschen offen. Mhm. Und habe ich nicht Lust, dieses Kapitel einmal zu schließen. Und da bin ich heute sehr dankbar für, weil danach kam der Master und ich habe für mich gemerkt, genau das, was du meinst, da ist ein Haken dran. Wenngleich ich bei anderen Menschen, das ist mir so wumms egal, ne?
Total. Deswegen meine ich ja, ich würde nie jemand, wenn du hier sitzen würdest und würdest mir sagen, ich habe kein Studium oder ich habe es abgebrochen, würde ich sagen, okay, gut oder auch nicht, aber es ist mir eigentlich total egal.
Ja.
Bloß an sich selbst hat man dann andere Ansprüche.
Das ist wirklich so. Und ich sehe ja auch, dass es teilweise Lebensläufe gibt, die sind so dermaßen mit Irrungen und Wirrungen versehen und alles andere als der Standard. Und da kommen ganz inspirierende Geschichten raus und ganz, ganz, ganz inspirierende Personen hinter diesen Lebensläufen. Nur bei mir war mir wirklich dieses Ding von, da muss einmal ein Haken sein, das war wichtig.
Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich sehr nachvollziehen. Ich fand auch meinen Lebenslauf, ehrlich gesagt, lange nicht straight, bis mir irgendjemand mal gesagt hat, aber das ist doch in sich geschlossen jetzt wieder. Du hast angefangen im Journalismus, du bist dann mal über Sales gegangen, auch immer noch irgendwie das Thema Kommunikation mit dabei.
Ja.
Du bist dann in einen Verlag gegangen, also Verlag ist ja auch wieder Medienbranche,
genau.
Passt also wieder. Und jetzt bist du im Marketing gelandet, wo du PR, externe Kommunikation machst. Ich moderiere Firmen-Events, also und da schließt sich der Kreis. Und von daher ist es für mich dann wieder total vollkommen eigentlich.
Da schließt sich komplett der Kreis. Du kannst schon hier alkoholfreies Weizen, genau. Die Formulierung, die kommen aber nicht mehr. Es wird hier ein Brei. Da schließt sich komplett der Kreis. Und jetzt hört bitte die HR-Abteilung von C-Place mal nicht zu. Würdest du sagen, jetzt bist du angekommen? Oder sagst du, das ist eine nette Station, aber also nach Marketing, da kann noch was ganz anderes kommen?
Also die HR oder People and Culture Abteilung bei uns in dem Fall, die können absolut zuhören, weil ich bin angekommen. Und das sage ich auch jetzt nicht nur, weil der Podcast ausgespielt wird, sondern es ist wirklich so. Ich bin da jetzt seit 2 Jahren in dieser Firma und ich habe mich noch nie angekommener gefühlt als jetzt. Und das, finde ich, ist was ganz Besonderes, wenn man das sagen kann.
Das ist was ganz, ganz Schönes und auch was ganz Wichtiges. Kannst du für dich sagen, was das ausmacht, was dich da gerade ankommen lässt?
Es ist der Mix aus die Art und Weise, wie es in der Firma gerade noch zugeht.
Mhm.
Wir sind eben seit 10 Jahren am Markt. Wir sind kein Startup mehr, sondern Scale-up heißt es dann ja in dieser Phase. Also nicht mehr 10 Leute, sondern eben knapp 200. Da hast du dann schon gewisse Strukturen auch da. Und wie ich ja gesagt habe, die Kunden sind auch da. Also du fängst jetzt nicht mehr an irgendwie da als ganz kleines Unternehmen, wo du nicht weißt, wie es morgen dann aussieht.
Ja.
Aber ganz, ganz viel macht das Team aus, in dem du bist. Und du hast vorhin ja auch gesagt über dich, du bist jemand, der gerne im Team arbeitet. Du bist kein Einzelkämpfer.
Mhm.
Und das kann ich für mich auch sagen. Ich brauche einfach Leute um mich herum. Und so gerne ich auch mal im Homeoffice bin, das ist damit nicht gemeint, aber jemanden um dich herum, den du auch oder die du auch für kollegiale Beratung einfach fragen kannst, mit denen du Spaß haben kannst, die sich gegenseitig supporten und wo es eine tolle Atmosphäre gibt. Und dann gehört natürlich auch noch der Teamlead dazu. Und das alles ist gegeben, plus dann eben das, was die Stelle ausmacht, deine Tätigkeit, dass du dich ausleben kannst, dass du verschiedene Stärken von dir einbringen kannst, dass du dich aber auch noch weiterentwickeln kannst. Also ich weiß natürlich Stand jetzt nicht, wie es in 10 Jahren oder so ist, aber im Moment kann ich sagen, dass für mich das Gesamtpaket total passt.
Boah, und dann machen wir den Sack zu, weil das klingt so schön. Also ich meine, schöneres Kompliment kann man seiner aktuellen Stelle, dem Lebensabschnitt, der Entwicklung, dem Unternehmen ja kaum machen. Toll.
Ich hoffe, dass die jetzt auch zugehört haben.
So, also das hoffen wir wohl bitte wohl auch. Und da wird bitte schön ein Kommentar dagelassen und ein Like. So. Und jetzt habe ich schon gesagt, sag zu. Wir kommen zu meiner ersten und einzigen Kategorie in diesem Podcast.
Queer gecheckt.
Und für alle Neuankömmlinge, die heißen wir hier nochmal herzlich willkommen im Jofix Glamour, gilt, ich gebe dir einen Satz anfangen und du vervollständigst den. Den kannst du mit einem Wort vervollständigen oder aber, nee, wir haben ja gemerkt, lange Sätze, das ist nicht deins, du kommst gerne auf den Punkt. Also von daher, was rede ich hier? Bereit?
Ja.
Wenn ich an einem Tag die Moderation von Lulu FM, das queere Radio, übernehmen würde, das wäre mein Opener.
Hallo, wir sind für euch alle da, bei uns darf jeder und jede zuhören und wir quatschen nicht so viel, sondern wir spielen vor allem gute Musik.
So, und die Musik, die habe ich doch direkt in den Ohren, die da kommt. Sehr gut. Das Attraktivste am Radsport ist?
In der Regel das Rad, auf dem man sitzt.
Du, das musst du mir mal kurz erklären. Also ganz München, jetzt mal Butter bei die Fische. Ganz München ist ja an einem Samstag in Rennradklamotte und Fahrrädern unterwegs. Wo kommt dieser Hype her? Oder aber habe ich das einfach nur jahrelang nicht mitbekommen und unterm Stein gelebt?
Wir hatten es vorhin schon, auch hier Corona. Und zwar ein ganz spezielles Rad. Ich weiß nicht, ob du so genau drauf schaust, aber das sind ja Rennräder, die Reifen haben, die Profil haben, also sogenannte Gravelbikes.
Ja.
Und dieser Hype kam mit Corona auf. Das ist ja eben ein Rad, wo du nicht nur auf Asphalt fahren kannst, sondern eben auch mal über Schotter, über Steine fahren kannst. Also wo du eben nicht unbedingt das Mountainbike mit den fetten Reifen brauchst, was in der Stadt ja ein bisschen übertrieben ist. Und das kam mit Corona. Also da sind die Läden leer gewesen, online gab es auch nichts mehr und auf einmal hatte ja jeder das Fahrrad und das hat sich bis heute ja ein bisschen gehalten.
Du, und ich bin ja permanent auf der Suche nach der sportlichen Version meiner selbst und neige ja auch dazu, Equipment-Sportler zu sein. Also besser haben als brauchen ist mein Motto, bevor ich einen Sport anfange. Und der Radsport, der bietet ja so viel Potenzial, da kann man sich ja so austoben.
Absolut, da kannst du richtig viel Geld ausgeben.
Du, also wir machen hier, wenn das Mikro gleich aus ist, dann machen wir nochmal einen Deep Dive ins Thema Radsport.
Kleide dich gerne ein.
So. Und letzter Satz. Eine Projektmanagement-Software, die für mich und meinen Alltag gemacht wäre, bräuchte auf jeden Fall folgendes Feature.
Ein Aufgabenmanager. Denn ich liebe es einfach, Aufgaben einzutragen und zu organisieren. Ohne Orga geht gar nichts.
Bist auch so jemand, die so ein kleines Glücksgefühl verspürt, da einen Haken hintermachen zu können?
Voll und ganz. Du auch?
Also ich wäre gern strukturierter, als ich bin, aber ich sag's mal so, es gibt auch, also ich schreibe mir häufig To-Do-Listen und manchmal schreibe ich mir auch einfach ein To-Do auf, was ich schon erledigt habe, einfach nur, um es durchstreichen zu können.
Oh nein, das ist wirklich süß.
Also das Gefühl, das ist schön.
Ja.
Einmal mit dem Strich da drüber.
Aber handschriftlich, oder?
Du, guck dir hier meine Kladde an, es wird alles handschriftlich gemacht.
Das wird immer noch unterschätzt. Du kannst in deine Notes alles reinschreiben, in dein Miro oder wie es alles heißt, Trello-Board und so weiter. Aber es geht nichts über handschriftliche Notizen.
Also so eine Trello-Karte von links nach rechts zu schieben, da passiert bei mir gar nichts mit den Endorphinen. Ja. Aber mal was durchstreichen zu können, ganz andere Hausnummer.
Fühle ich sehr.
Ja. Du, wir verstehen uns. Sag mal, Julia, jetzt haben wir schon über dich und deinen beruflichen Werdegang gesprochen. Und in so einem Nebensatz kam schon mal, dass dich deine damals Freundin, heute Frau, entlang der beruflichen Reise und auch gerade im Moment des Quereinstiegs sehr supportet hat. Seit wann gibt's euch beide denn?
Uns gibt's jetzt seit insgesamt 14 Jahren tatsächlich schon.
Das heißt, sie war schon an vielen beruflichen Stationen an deiner Seite und hat dich entlang dieser Reise begleitet.
Ja, und das möchte ich nicht missen, denn sie ist eine der wichtigsten Beraterinnen, die ich nicht nur in meinem Leben, sondern auch in meinem beruflichen Leben tatsächlich bisher hatte.
Und ich finde das was ganz Schönes, weil da sagt man viel zu selten Danke, weil die Themen, die bespreche ich auch häufig am Abendessenstisch, ne? Und automatisch, da sitzt mir mein Freund gegenüber und ist der größte Kritiker, ist aber auch der größte Supporter und ich finde, da gehört auch mal ein Danke daher.
Absolut. Von daher danke, Christine.
Entlang deiner beruflichen Reise war es mal ein Thema, dass du gemerkt hast, oh, du bist mit einer Frau zusammen, du bist mit einer Frau verheiratet, du identifizierst dich als lesbisch. War das mal ein Thema oder sagst du, nee, hat nie eine Rolle gespielt?
Also ein Thema ist es ja schon irgendwie immer an sich. Das Thema, wenn man wo neu anfängt oder in ein neues Team kommt oder auch damals, als ich dann zum ersten Mal mich geoutet habe. Also ein Thema ist es irgendwie schon. Die Frage ist nur, wie sehr macht man es auch zum Thema? Wenn du jetzt meinst, war es ein Thema in Bezug auf, ob ich dadurch Nachteile erfahren habe, dann muss ich dir sagen, nein. Also zumindest keine, die ich gemerkt habe. Ob es im Hintergrund was gab, ja, aber egal.
Na, dann können wir eher sagen, dann kannst du das sagen. Es ist ja schön, ne, dass du irgendwie nie in einem Umfeld warst, in dem es zu Diskriminierung, zu offenen Konflikten kam.
Total. Natürlich bekommt man es mit, wie es bei anderen läuft. Und daher bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich diese Diskriminierung bislang nicht erfahren musste, weil von Geschichten von anderen weiß man ja, wie sehr es oder wie schlimm das alles auch sein kann.
Und jetzt hast du dein berufliches Outing angesprochen. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du das erste Mal gesagt hast, da war ich mit meiner Freundin?
Ja, ich habe kurz vorher nachgedacht, wie das war, denn am Anfang war das für mich gar nicht so klar, dass ich das erzähle, aber irgendwann wollte ich es auch gerne erzählen und ich war da auch noch beim Radio damals und habe lange Zeit ja, Lügengeschichten klingt so krass, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Du hast dann immer irgendwas weggelassen oder...
Man wird die Meisterin der Meister des Umschreibens, ne?
Genau. Du erzählst schon immer, wir waren und wir waren so und so und da, aber man lässt ja einen ganz, ganz großen Teil seines Lebens weg und ich hatte da gar keine Lust mehr drauf und habe mich dann zunächst ganz, ganz wenigen Vertrauten geöffnet, weil ich ja schon eine große Angst davor hatte, was dann passieren könnte.
Und wie alt warst du da?
Da war ich Ende 20.
Boah, das heißt ja auch, du hast bist ja relativ früh in den Job gestartet, lange Zeit genau das gemacht, umschrieben, weggelassen, einen wichtigen Teil gar nicht den Raum gegeben, den er hätte haben sollen.
Das stimmt, wobei ich gar nicht so viel umschreiben musste am Anfang, um ehrlich zu sein, weil ich für mich selbst damit noch nicht klar war. Das war der große Struggle in meinem Leben oder wo ich mir sicherlich auch ganz viel, glaube ich, an Lebensqualität auch genommen habe, weil ich es für mich erstmal auch nicht wahrhaben wollte. Und indem ich immer so an diesem anderen, an diesem normalen, ich sag's in Anführungsstrichen, weil was ist denn bitte normal? Normal ist auch die Lebensform, die du und ich haben natürlich.
Ja, ja.
Aber ich wollte eben diesem normalen Bild oder was die Gesellschaft,
klassischen
Gesellschaftsbild nachkommen. Ja, da ist ein Mann, eine Frau, Kinder, wie es halt die Eltern sich auch für dich wünschen in der Regel, dem wollte ich nachkommen und habe da ganz, ganz lange gehadert, als ich gemerkt habe, irgendwie ist es das nicht. Und das waren viele Jahre, die ich jetzt im Rückblick als nicht so toll in Erinnerung habe und die auch nicht so lustig waren. Das hat das äußere Umfeld gar nicht so mitbekommen, aber innerlich hat sich da ganz, ganz viel abgespielt und richtig frei bin ich dann wirklich erst geworden, als ich mich dann durch meine damalige Freundin, jetzt meine Frau, geoutet habe, weil sie war es dann einfach wert, das öffentlich zu machen.
Das heißt, du hast es aber auch mit dir im Stillen ausgemacht und es gab keine Vertrauensperson an der Seite, mit der du all diese Gedanken schon mal vorher teilen konntest?
Überhaupt nicht. Ich hatte viel zu viel Angst. Ich habe nicht mal meine Schwester, mit der ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, damit einbezogen. Ich hatte so, so viel Angst vor den Reaktionen von Familie, von Freunden, von meinem Umfeld, dass ich mich überhaupt gar nicht getraut habe, darüber zu reden, außer vielleicht mal in der Anonymität des Internets. Du weißt, es gibt ja Plattformen, Lesarion gab es damals, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Da habe ich versucht, in den Austausch zu kommen. Und das ist auch wichtig, weil ansonsten, da drehst du innerlich ja durch.
Und wie waren die Reaktionen dann, wenn ich das fragen darf?
Als ich mich geoutet hatte?
Genau, waren die so, wie du dir es in den schlimmsten Träumen ausgemalt hast oder waren die ganz anders?
Also rückblickend muss ich sagen, war mein Outing echt smooth. Wirklich. Und bin ich auch meinen Eltern dankbar, wie sie reagiert haben.
Also auch das ist doch das Schönste, was du sagen kannst, ne?
Absolut. In dem Moment war es hart, vor allem bei meiner Mutter. Die war schon geschockt, auf jeden Fall. Und bei meinem Vater war es ganz einfach. Und bei meiner Schwester sowieso. Also als ich gesagt habe, ich muss dir was sagen, da hat sie als erstes gedacht, ich hätte eine Krankheit, eine schlimme. Und sie hat dann geweint, weil sie so glücklich war, dass ich den Weg gefunden habe und mit mir dann im Reinen bin. Aber für meine Mutter war es schon erstmal hart, weil eben in dem Moment ist für sie alles zusammengefallen. Dieses, sie wird nicht heiraten. Okay, stimmt ja nicht. Sie wird keine Kinder bekommen. Und sie haben einfach dann gesagt, da hast du dir aber einen sehr, sehr schweren Weg ausgewählt. Und dieser Satz begleitet mich schon bis heute noch ein bisschen, ehrlich gesagt.
Weil das ist ja kein ausgewählt. Also ich muss ehrlich sagen, auch das ist eine Reise. Und das hätte ich lange Zeit nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber ich bin ganz, ganz froh, queer und ganz, ganz froh, schwul zu sein. Also das ist Teil meiner Persönlichkeit und ich finde, das ist ein schöner Teil. Aber ausgesucht habe ich mir das nicht, weil, sind wir ehrlich, ich glaube, der Mensch wählt häufig den Weg des geringsten Widerstands. Und in meinem Fall in einer ostdeutschen Kleinstadt zu sagen, ich bin schwul, also da war alles andere der Weg des geringsten Widerstands, außer das.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich erzähle das auch jedes Mal so wie du. Ausgesucht haben wir uns das alle nicht.
Und trotzdem bin ich da stolz drauf, mittlerweile. Und es gibt in der letzten Podcast-Folge gibt es ein Medienprojekt in Wien, das da heißt Queer Moments of Joy, das so ein bisschen den Narrativ umdreht und eben genau auch von der schönen Seite des Queerseins erzählt. Und ich finde, dieser Teil der Geschichte muss genauso erzählt werden, wie eben auch, wir haben es uns nicht ausgesucht und es ist teilweise auch wirklich schwer.
Auf jeden Fall. Und Auf der anderen Seite, wir akzeptieren so, du konntest auch nichts dafür, dass du als Mann geboren wurdest und ja, nicht als Frau. Genau. Und so ist es nun mal. Und damit versuchen wir zu leben und das Leben zu genießen.
Und jetzt mal so in die Zukunft geschaut. Hast du das Gefühl, wir sind als Community heute an einem Punkt in der Gesellschaft, wo wir eigentlich alles erreicht haben, wo wir irgendwie auf einem Stand sind, wo du sagst, ey, berufliche Karriere machen und queer sein, gar kein Thema, gesellschaftlich akzeptiert sein, gar kein Thema, oder gibt es etwas, was du dir wünschen würdest?
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil wir sind ja jetzt auch in einer bestimmten Bubble und du hast mich ja auch vorhin gefragt, ob ich in meinem beruflichen Leben schon Nachteile erfahren habe und da habe ich dir gesagt, nein. Aber natürlich ist mir klar und wir wissen es ja beide auch, dass es ganz viele queere Menschen gibt, die sehr, sehr wohl diskriminiert werden und auch für unsere Community. Wir haben schon so viel erreicht, aber gerade es sind schwere Zeiten und der Wind dreht sich ja auch ein bisschen und wir wissen auch nicht, es gibt in diesem Jahr 3 Landtagswahlen, es kommt wieder eine Bundestagswahl. Wir wissen auch nicht, wie sich das Ganze dreht und wie sich auch eine Stimmung in einem Land nochmal verändern kann. Ich möchte jetzt auf keinen Fall hier das Horrorszenario an die Wand malen, aber ich denke doch, dass jede und jeder von uns in der Community da schon den ein oder anderen Gedanken auch mal dran verschwendet. Von daher, ja, wir sind viel, viel weiter, als wir es vor 10, 20 oder vor 5 Jahren waren. Aber ich glaube, und auch das sieht man auch ja an den Zahlen der Angriffe auf queere Menschen, die nehmen wieder zu. Und da kann man sagen, wir dürfen da einfach nicht aufhören. Wir müssen uns weiter Gehör verschaffen, aber eben nicht nur laut sein und draufschlagen. Das mag ich nicht, weil dann kommt von der anderen Seite wieder, warum müsst ihr immer so laut sein? Ich finde, wir sollten einfach versuchen, dass es Normalität wird.
Und hast du das Gefühl, dass du als lesbische Frau nochmal andere Themen hast als der schwule Mann, als Transpersonen, non-binäre Personen?
Ich denke schon. Oder wir drehen es um. Ich glaube, dass sie andere Themen haben, vor allem auch Transpersonen, weil ich das auch aus dem Austausch von diversen Netzwerkveranstaltungen weiß. Und das eröffnet mir jedes Mal, ehrlich gesagt, auch die Augen, wenn du eben die Geschichten hörst, die ihnen dann auch widerfahren und du denkst dir, oh mein Gott, ich lebe wirklich hier in meiner Bubble, weil bei mir ist alles in Ordnung. Und von daher auf jeden Fall. Und das, was du auch gerade angesprochen hast, es gibt auch andere Branchen. Also jetzt arbeiten wir beide in einer Branche, die, glaube ich, für uns relativ offen ist, wo wir gut leben können, gut arbeiten können. Du hast die Karrierechancen, Aufstiegschancen angesprochen. Das ist bei uns total in Ordnung und angepasst, ja. Aber es gibt auch Branchen, wo das überhaupt nicht einfach ist. Ich möchte es keine hier speziell nennen, aber nur mal ein Beispiel, sich der Ralf Schumacher geoutet hat, die Formel 1. Oder schau in den Fußball. Ich meine, worüber reden wir? Da wird jeder, der sich outet, gerade noch irgendwie 10 Tage lang wird in der Presse erklärt, der hat sich geoutet. Also solange das so ein großes Thema ist, ist es halt nicht normal.
Das ist was ganz Spannendes, was du da ansprichst, weil ich mich auch gerade selbst so hinterfragt habe. Die Momente, in denen Tatsache, dass ich schwul bin, am schwersten zu formulieren war, die war für mich wirklich in der ostdeutschen Kleinstadt, in einem schulischen Kontext. Sobald es ins Studium und sobald es in den Job ging, war ich immer in Umfeldern, die mir einen Safe Space gegeben haben. Also da hatte ich nichts zu befürchten, sondern ich wusste, ich bin hier irgendwie in Anführungszeichen mit Gleichgesinnten umgeben und mir passiert nichts. Aber du hast komplett recht. Es gibt berufliche Umfelder, in denen ist es ganz anders. Und auch da, manchmal sind ja die spannendsten Geschichten, die nicht erzählt werden, hatte ich schon Menschen, die ich für diesen Podcast hier angefragt habe, die gesagt haben, ja klar, ich bin dabei, aber nicht unter Nennung meines Klarnamens und auch nicht unter Nennung meines Unternehmens, weil ich habe da Themen zu befürchten. Und da, glaube ich, muss man sich immer wieder bewusst werden und ich mir auch bewusst werden, ich lebe beruflich in einer Bubble, aber auch meine Realität als schwuler, weißer Mann ist eine ganz andere als von Transpersonen in Deutschland, in Europa, auf der
Welt. Absolut.
Dann kommen wir hier mit Blick auf die Zeit, dieser Jofix Glamour, der galoppiert uns davon, kommen wir auch zur letzten Frage. Und die letzte Frage haben alle meine Gästinnen auch immer gleich, nämlich der Ratschlag an dich selbst. An welcher Stelle deines Lebens hättest du dir gern schon mal früher einen Ratschlag gegeben? Welcher wäre es gewesen und was hättest du verändert?
Ja, der hat mit meinem Outing auf jeden Fall zu tun. Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, hab nicht so viel Angst und denk nicht dauernd, was andere von dir denken könnten. Man kann da schon drüber nachdenken, aber ich hätte mir, glaube ich, viele schlaflose Nächte hätte ich verhindern können, hätte ich damals einfach gedacht, ich sag das einfach, nicht mit einem Aushängeschild vor mir hertragen, sondern wenn es einfach passt, das einfließen lassen, gut ist, ganz normal damit umgehen, trau dich einfach eher oder hättest du dich einfach eher getraut als damals, dann hätte ich noch ein paar leichtere Wochen oder Monate gehabt und wie gesagt, hab nicht so viel Angst vor den Reaktionen der anderen.
Du, und dafür hoffe ich, schläfst du heute umso ruhiger an der Seite deiner Frau ein. Und ich sag vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Julia, dass du dir die Zeit genommen hast für einen ganz besonderen Jofix Glamour. Du hast mich heute hier zum Biertrinker gemacht, aus Überzeugung, das sage ich dir aber.
Alkoholfreies Bier,
aber okay. Alkoholfreies Bier, ja, ganz genau. Ja, du trainierst ja auch für einen Halbmarathon, ne?
Ja, das ist das große Ziel. Nachdem es im letzten Jahr nicht geklappt hat, nehme ich einen neuen Anlauf.
Du, auch da, Equipment-Sportler wie ich bin, auch da machen wir gleich nochmal einen Deep Dive, was man da für alles sich anschaffen kann.
Absolut, ist ähnlich wie im Radsport.
Auch da kann man sich gut gedresst an die Startlinie begeben?
Ja, aber die Leistung sollte dann schon auch stimmen.
Na, okay, also da machen wir auch gleich nochmal einen Deep Dive zu. Und somit entlassen wir euch jetzt in einen ganz heiteren Tag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, wie immer gilt. Liked, shared, kommentiert und ganz wichtig, followed. Einfach oben auf das kleine Knöpfchen drücken. Und, das vergesse ich auch gerne mal. Wenn ihr jetzt denkt, Jofix Glamour, meine Geschichte, die ist aber schon lange nicht ins Mikro gesprochen worden, ab rein hier, dann geht bitte eine Mail raus an vorzimmer@jofixglamour.de und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss, ihr Lieben.
Ich bedanke mich bei dir für das nette Gespräch. Es hat total Spaß gemacht und vielen, vielen Dank für die Einladung.